Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Dazu begrüßt Sie Anjuta Engert. Heute mit dem Thema Eifersucht, die giftige Schwester der Treue. Und dazu ist heute Pater Elmar Busse unser Gast. Er ist Ehe- und Familienbegleiter und Eheberater. Eifersüchtig, das war wohl jeder schon mal. Ja, zum Beispiel auf Geschwister, wenn das Neugeborene plötzlich viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, als es bisher hatte. Oder wenn die beste Freundin plötzlich lieber mit der coolsten aus der Klasse spielt und man selber steht am Rand, fühlt sich ausgeschlossen und vernachlässigt. Später, wenn es nicht mehr um die beste Freundin, sondern den besten Partner geht, ist ein gewisses Maß an Eifersucht vielleicht noch prickelnd oder einfach Ausdruck am Interesse des Partners. Was aber, wenn die Eifersucht in einer Partnerschaft zur Kontrollsucht wird, die jedes Vertrauen, jede Liebes- und Lebensfreude im Keim erstickt? Wenn die Eifersucht eben zur Leidenschaft wird, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft? Wie viel Eifersucht ist in einer Beziehung normal? Und was sind überhaupt die Gründe, wenn daraus so ein toxischer Cocktail von gekränkter Eitelkeit, Verlustängsten und Selbstzweifeln wird? Ja, der erfahrene Ehe- und Familienbegleiter Pater Elmar Busse spricht gleich mit uns über Hintergründe und Auswege aus eifersüchtigem Verhalten. Herzlich willkommen, Pater Busse.
Hallo, grüß Gott. Frau Engert, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Sie sind Schönstadtpater, Sie sind Spiritual im Mutterhaus der Dernbacher Schwestern im Westerwald. Ja, vor allem sind Sie aber seit Jahrzehnten schon in der Ehe- und Familienberatung tätig, sind auch Eheberater, waren auch ganz lange in der Schönstadt Jugend- und Familienarbeit tätig. Pater Busse, Eifersucht. Mit was haben wir es denn da eigentlich heute zu tun? Wie drückt sich Eifersucht aus? Welche Erfahrung haben Sie gemacht als langjähriger Ehe- und Familienbegleiter?
Gut, Eifersucht ist tatsächlich heikle Geschichte. Vor allen Dingen, sagen wir, zeigt sich in heftigen Emotionen. Da wird gleichsam Treue eingefordert. Ich glaube, das ist das Typische. Die Treue wird eingefordert. Ich habe das mal mir erzählen lassen, ist ein Ehepaar spazieren gegangen und er hat sich nach einer anderen Frau umgeschaut und dann meinte sie, Appetit kannst du dir woanders holen, gegessen wird zu Hause. Und dann mussten sie beide lachen, weil jetzt tatsächlich in dem Sinne die Frau war nicht eifersüchtig, die war sich schon bewusst, dass er sich für sie entschieden hatte. Aber da steckt genau da drin diese eingeforderte Treue. Und dahinter merke ich manchmal auch, dass es immer noch so diese falsche Interpretation gibt, einen anderen lieben, gerade auch in der Ehe heißt dann sozusagen ihn besitzen wollen. Und das demütigt letzten Endes den anderen und so funktioniert das nicht. Also klar, Treue ist ein Wert, der auch gerade jetzt im Christlichen sehr hoch gehalten wird, ist auch Ausdruck der Bundestreue Gottes, deshalb soll es auf der zwischenmenschlichen Ebene erfahrbar werden. Aber eben wenn diese Treue eingefordert wird und dann eine Szene gemacht wird und dann Vorwürfe gemacht werden und Schuldgefühle im anderen erzeugt werden, dann habe ich den Eindruck, dann hat das eine toxische Dimension erreicht, die nicht gerade hilfreich ist für die Partnerschaft.
Da sagt Pater Busse, er ist Ehe- und Familienbegleiter, Eheberater als Schönstadtpater und steht uns heute hier zur Verfügung in unserer Sendereihe Ehe wir uns trennen. Und da haben Sie auch wie immer in dieser Sendereihe die Möglichkeit, im Anschluss an diese Sendung noch ganz persönliche Fragen unter vier Ohren, sag ich mal, an ein Kompetenzteam zu stellen. Das steht Ihnen dann noch zur Verfügung bis um 12 Uhr und unter anderem auch Pater Elmar Busse, die Nummer gebe ich dann im Verlauf der Sendung durch. Aber natürlich wollen wir erstmal mit Ihnen auch hier in dieser Sendung ins Gespräch kommen, wenn Sie Fragen haben. Wenn Sie Probleme haben, wenn Sie diese Eifersuchtsdramen kennen oder auch darunter leiden, wenn Sie auch das Gefühl haben, das macht Ihre Beziehung kaputt, dann können Sie uns auch anrufen unter der Hörernummer Und das ist die 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89-517-008-008. Die Hörernummer für Sie, wenn Sie hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Fragen haben rund um das Thema Eifersucht. Pater Busse, Sie haben ja gerade erklärt, Eifersucht und Treue, das ist so ein Paar, was aufeinander bezogen ist. Aber die Eifersucht in einem ungesunden Maß kann dann auch zur giftigen Schwester der Treue werden. Das können wir sicher im Verlauf der Sendung auch noch weiter ausführen, was das im Einzelnen heißt. Eifersucht, wir kennen das oft schon aus Kindheitstagen, wenn das nächste Geschwisterkind auf die Welt kommt und plötzlich die Aufmerksamkeit der Mutter sich aufteilen muss oder ja in der Familie. Wie ist das denn bei Ihnen? Sind Sie auch schon mit Eifersucht in der Familie oder auch im Orden oder auch eben in Ihrer Begleitung als Ehe- und Familienbegleiter konfrontiert worden, Pater Busse?
Also zu Hause habe ich das, und auch im näheren Verwandtenkreis habe ich eigentlich das Thema Eifersucht nicht erlebt. Das war so irgendwie, ja, das kam praktisch nicht vor. Ich weiß nur jetzt, also Eifersucht im Orden, da kann ich mich an Erzählungen erinnern, dass der Pater Kendenich, bevor er seine eigene Schwesterngemeinschaft gegründet hat, oft bei Schwestern Einkehrtage und Exerzitien gehalten hat, und dann ist ihm aufgefallen, dass in ganz, ganz vielen Beichten das Thema Eifersucht und Neid vorkam, und dann hat sich gefragt, warum kommt das so gehäuft im Frauenorden vor, und ist dann zu der Schlussfolgerung gekommen, ja, da ist im Vorfeld praktisch eine falsche Demutserziehung praktiziert worden, da ist die Demut sozusagen den Schwestern mit dem Holzhammer eingetrichtert worden. Und da ging es am Ende nicht um Demut, sondern es wurden Minderwertigkeitsgefühle im Grunde genommen gezüchtet. Und wer Minderwertigkeitsgefühle hat, also im Grunde genommen sich selber als defizitär definiert, der hungert natürlich nach Anerkennung. Und wenn er dann merkt, die andere Schwester darf 10 Minuten länger bei der Oberen reden oder beim Hausgeistlichen, dann entsteht Eifersucht. Und Pater Kettnich hat dann für sich eben so als geborener Psychologe die Schlussfolgerung gezogen, ich muss also aufpassen, wenn ich die Menschen zur Demut erziehen will, dass am Ende nicht Minderwertigkeitsgefühle rauskommen, sondern dass es tatsächlich zur Demut, zur gesunden Demut durchaus auch ein gesundes Selbstwertgefühl gehört, aber eben auch das klare Wissen, ich habe Grenzen und die darf ich auch haben, und genau an diesen Grenzen kann ich mich auch durch andere ergänzen lassen. Aber wer sich eben selbst nicht für liebenswert hält, der ist ganz gefährdet für Eifersucht.
Eifersucht also und Neid als auch so eine klassische Kombination in Frauenorden. Pater Busse, haben Sie das Gefühl, ist das eher so ein Thema, was überhaupt mehr Frauen betrifft?
Nee, es gibt genauso gut auch eifersüchtige Männer, wobei ich den Eindruck habe, das ist in anderen Kulturen noch stärker ausgeprägt als hier in Deutschland.
Also kein klassisches Frauenthema. Ja, man kennt so diese klassischen Eifersuchtsdramen aus Romanen oder in Spielfilmen über romantische Liebe. Aber jetzt so in christlichen Kreisen, Sie haben ja gerade den Pater Kentenich genannt, den Gründer der Schönstattbewegung, der eben diese Erfahrung gemacht hat, dass das im Sakrament der Versöhnung, in der Beichte, bei ihm eine große Rolle gespielt hat. Aber im Hinblick auf den Frauenorden, so in christlichen Kreisen, haben Sie das Gefühl, spielt das da weniger eine Rolle oder wird das nur vielleicht nicht immer so offen kommuniziert?
Nee, das kommt durchaus auch in christlichen Kreisen vor. Also das Verrückteste, was ich mal erlebt habe, war, dass eine Frau eifersüchtig war auf die Frauenstimme im Navi des Dienstautos ihres Mannes. Und dann hat die ihr zuliebe dann eben, man kann ja dann die Stimmen wählen, hat er dann eine Männerstimme genommen. Aber das Problem war eigentlich, die Frau litt unter ihrer Adipositas und war sich selber eigentlich nicht grün, eben hat selber an ihrer Figur rumgemäkelt und alle Versuche eben schlanker zu werden, das hat nichts geholfen. Ihr Mann hat das eigentlich lockerer gesehen, aber weil sie selber so Probleme hat, ich bin doch eigentlich so mit der Figur nicht liebenswert, war sie auch sehr anfällig für Eifersüchteleien. Also ich merke immer wieder, wenn Eifersucht tatsächlich nicht die Wurzel hat, dadurch, dass der andere eine Affäre hat. Und das ist ja das, was am häufigsten vorkommt, dass es ungrundlose Eifersucht gibt. Das liegt tatsächlich oft im Minderwertigkeitsgefühl dessen, der eifersüchtig ist. Und da kann der andere sich noch so sehr anstrengen. Wenn er lieb ist, dann ist es dann zwar misstrauisch, ja, ist das echt oder ist das gespielt? Und wenn dann diese eifersüchtigen, misstrauischen Fragen dem anderen auf den Geist gehen und er mal explodiert, dann heißt es, ich habe ja immer gewusst, du liebst mich nicht. Aber wie gesagt, im Grunde genommen ist dann das Problem des Eifersüchtigen selber, ich halte mich nicht für liebenswert und wer vorgibt, mich zu lieben, muss entweder ein Depp sein oder muss lügen. Da sehe ich eine Problematik drin, dass man sozusagen nicht auf argumentativem Weg die Grundlosigkeit der Eifersucht, das wird ja dann eben nach außen projiziert. Ich bin ja eifersüchtig, weil du irgendwas gemacht hast, ohne zu wissen oder ohne sich einzugestehen, die Eifersucht hat die Wurzel in mir.
Das sagt Pater Elmar Busse, er ist Schönstadtpater, Ehe- und Familienbegleiter, auch Eheberater und als solcher auch schon jahrzehntelang tätig, hat also viele Erfahrungen. Und Sie sprechen es schon an, Pater Busse, nämlich die Frage, was steckt denn nun hinter diesem eifersüchtigen Verhalten, das oft grundlos ist? Also der häufigste wirkliche Grund, sagen Sie, ist ja eigentlich das Fremdgehen. Aber wenn wir es damit jetzt gar nicht mal zu tun haben, dann ist es oft grundlos und hängt mit Minderwertigkeitsgefühlen zusammen. Woher kommt das, dass das so stark ist? Also so zu einer Sucht wird, diese Eifersucht, die wirklich Beziehungen zerstören kann.
Gut, ich glaube, jeder hat irgendwie Grund zu sagen, ich habe nicht genügend Liebe und Zuwendung in meiner Kindheit bekommen. Also ich kann mich an ein positives Gegenbeispiel erinnern. Eine Frau hatte einen seelisch kranken Mann und ich fragte sie mal, wie halten Sie denn das aus, wenn er so ausfällig wird? Und dann meinte sie, ja, ich war das vierte Kind, ich hatte drei ältere Brüder und meine Eltern, meine Brüder sehnten sich nach einem Mädchen. Und als ich dann kam, bin ich von fünf Personen so mit Liebe überschüttet worden. Also an dieses Fundament kommt mein Mann mit seinen negativen Äußerungen gar nicht dran. Also da war diese Frau unwahrscheinlich seelisch immunisiert gegenüber den Ausfälligkeiten von ihrem Mann. Und sie konnte sozusagen wie ein Torero das rote Tuch zur Seite halten und der Stier ist dann neben ihr vorbeigerannt. Sie hat sich dann also nicht dadurch verletzt gefühlt. Aber diese seelische Immunstärke, wie ich das bei dieser Frau beobachtet habe, ist eben nicht so selbstverständlich. Und deshalb sind wir alle da an der Stelle auch ein Stück verwundbar. Einer unserer Professoren während des Studiums erzählte mal, er hatte ein Seminar und bei der vierten Seminarsitzung, das war ihm halt auch blöd, das war so ein, die Seminarräume waren so lange Schläuche, die Studentinnen und Studenten saßen rechts und links. Und dann ist dann irgendwann mal die eine Studentin aufgestanden, ich verlasse das Seminar, sie haben mich in den ganzen Sitzungen bisher noch kein einziges Mal angeguckt. Also die fühlte sich einfach ignoriert und wir haben ja auch im Deutschen das Wort Ansehen, das kommt ja vom Angesehen werden. Und wenn sozusagen der Blickkontakt ausbleibt, dann kann es sein, wenn jemand sowieso schon Minderwertigkeitsgefühle hat, dass er das dann noch überinterpretiert.
Ja, und darüber sprechen wir heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. In der Sendereihe Ehe wir uns trennen. Im Anschluss an diese Sendung gibt es auch die Möglichkeit, sich noch von einem Kompetenzteam auch persönlich beraten zu lassen. Aber wichtig ist uns natürlich erstmal, Sie auch hier in die Sendung mit hineinzunehmen, mit Ihren Anliegen, mit Ihren Fragen zum Thema Eifersucht. Wie kann das, was ist der Grund oder was kann, Entschuldigung, mein persönlicher Grund sein, warum ich vielleicht immer wieder zu diesem Verhalten neige und schon so viel probiert habe und es doch nicht richtig loswerde. Das ist ja auch eine komische Sache, wenn man einen Menschen besitzen will, nur für sich haben will, aus Angst, ihn zu verlieren, wenn das Suchtmittel also praktisch ein anderer Mensch ist. Kann man das so sagen, Pater Busse?
Ja, gut, es gibt ja dieses Cinderella-Phänomen, also Aschenputtel, sozusagen der andere muss mich glücklich machen und das ist von vornherein dann zum Scheitern verurteilt oder man überfordert praktisch chronisch den anderen, sondern das Wichtige ist eben auch in einer guten Liebesbeziehung, dass erstmal das Ja zu sich selber, dass das einfach gepflegt und dass das das Lebensgefühl bestimmt. Die Eva Maria Zurhorst hat mal vor Jahren einen tollen Bestseller geschrieben, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, wo sie genau diesen Lebensvorgang betont. Du musst erstmal selber dich angenommen haben, du musst dich erkannt haben und dann eigentlich erst bist du wirklich beziehungsfähig. Und wenn das nicht passiert ist, dann entstehen einfach toxische Beziehungen, dann entstehen Einbahnbeziehungen. Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Okay, es hat viel mit Beziehungsfähigkeit zu tun. Und da möchte ich auch gleich noch die Frage stellen, in christlichen Kreisen sollte man noch meinen, dass man hier so ein Gegenmittel mit an die Hand bekommt, sich der bedingungslosen Liebe Gottes vergewissern zu können. Aber ja, da bin ich gleich gespannt, was Sie dazu zu sagen haben. Vorab aber hat sich eine erste Hörerin gemeldet hier bei uns in der Lebenshilfe unter der 089-517-008-008. Und da darf ich jetzt Frau Löhmann begrüßen. Hallo, herzlich willkommen hier in der Sendung.
Ja, das Thema Schuld spielt ja mit hinein. Und da kann man sicher sagen, je nachdem, wenn ich nicht in der Lage bin, eine Bindung, und sei jetzt an Eltern oder so, als fixe Idee zu sehen, das ist ein Zitat hier, Pater Anselm, Wege zu einem versöhnten Miteinander, ich darf das gerade wörtlich zitieren, die Schuld besteht in der Spaltung zwischen dem, was ist und was ich möchte, zwischen dem, was Gott mir zutraut und dem, was ich als fixe Idee verfolge und womit ich ständig gegen die Wand renne. So, wenn ich jetzt eine Bindung habe an einen Mann oder an Eltern und da aber abgelehnt werde oder wurde oder so, dann muss ich diese eigentlich richtige Bindung als fixe Idee beschreiben und meine Unfähigkeit, mich davon zu lösen, wäre eine mögliche Frage. Sonst gibt es natürlich viele Begegnungen, die auch rührend sind, wie Sie schon sagten, dass ja, und ich frage mich immer, ja, also dann ist es ja nicht gespielt, wenn die Frau sich wirklich um den Mann kümmert, wenn der mal gerade mit einer anderen redet oder so. Also ja, also die Frage, war die ausreichend?
Pater Busse, gut, es gibt ja dieses englische Sprichwort, das bezieht sich auch nicht nur auf Beziehungen, sondern auch für Arbeitsverhältnisse, wo es dann heißt, wenn man also in einer anderen Situation leidet, change it, leave it or love it. Also ändere es, verlasse es oder liebe es. Und ich glaube, damit sind die drei Strategien genau beschrieben, die es braucht. Es gibt immer wieder auch Situationen, wo man tatsächlich sagen kann, also meine Eltern sind mir gegenüber schuldig geworden. Also ich habe nicht die Zuwendung bekommen, die mir eigentlich zustand. Also sehr dramatisch habe ich das mal in der Autobiografie der Bibelraucher gelesen, wo die Mutter ganz bewusst das Kind, das weitere Kind abgelehnt hat und er dann wirklich so eine kriminellen Karriere hingelegt hat und dann eigentlich aus dem Gefängnis sich bekehrt. Da ist es tatsächlich wichtig, ich habe gesagt, eigentlich, das wäre mein als Kind ein gutes, also mein gutes Recht, dass ich eigentlich von meinen Eltern angenommen und bejaht bin. Aber wenn das nun nicht da ist, dann muss ich tatsächlich den Eltern verzeihen. Ich möchte mal daran erinnern, es gibt eigentlich ein herrliches Lied vom Reinhard May. Ich darf es mal komplett mal zitieren. Da liegst du nun also endlich fertig in der Wiege, du bist noch ganz frisch und neu und ich schleiche verstohlen zu dir mit großer Selbstbeherrschung, nur besiege ich die Neugier, dich einmal da rauszuholen, um dich überhaupt erst einmal genauer anzusehen. So begnüge ich mich damit, an deinem ersten Tag etwas verlegen vor deiner Wiege herumzustehen und mir vorzustellen, was dein Leben bringen mag. Menschenjunges, dies ist dein Planet, hier ist dein Bestimmungsort, kleines Paket, freundliches Bündel, willkommen, herein, möge das Leben gut zu dir sein. Und dann so dieser Wunsch, möge dir von dem, was du dir vornimmst, viel gelingen, sei zufrieden, wenn es gelingt, ohne Übermut, versuch deine Welt ein kleines Stück voranzubringen, sei, so gut es geht, zu deinen Menschenbrüdern gut. Ja, dann wünsche ich dir, dass ich ein guter Vater werde, dass du Freunde findest, die dich lieben und dass du Spaß hast an dem großen Abenteuer auf der Erde. Hals- und Beinbruch, da kommt was auf dich zu. Gut, also beschreibt im Grunde genommen diese, also eben Elternsein ist ja ein Beziehungsbegriff, das, also Elternsein setzt ja Kinder voraus. Und aus dem Grund, glaube ich, ist wichtig, dass Eltern ja auch aus den gröbsten Problemen über ihre Selbstidentität raus sind, dass also der Selbstfindungsprozess einen gewissen Abschluss gefunden hat. Ich meine, ich erlebe das bei Kindern von seelisch kranken Eltern, das ist eine ganz schwierige Situation, die brauchen tatsächlich Unterstützung. Oder ich habe seit vielen Jahren mit einer Kinderärztin so Familienfreizeiten für Familien mit behinderten Kindern. Und dieses Modell war anfangs so konzipiert und dann nach ein paar Malen hat dann die Kinderärztin gemeint, oder ich brauche noch für diese Woche eine Psychologin, die mit den gesunden Geschwisterkindern arbeitet, weil einfach das behinderte Kind verständlicherweise objektiv mehr Zuwendung, mehr Zeit braucht als die gesunden, pflegeleichteren Kinder. Und dann hat sie das dann eben installiert in dieses Konzept von dieser Familienfreizeit, wo dann auch sozusagen mit den gesunden Geschwisterkindern gearbeitet wird, dass dieses Tabuthema Eifersucht gegenüber dem behinderten Kind, dass das mal hochkommen kann, dass die Kinder das ausdrücken können. Also da stimmte schon, also menschliches Zusammenleben auf Dauer und die Nähe geschieht nur immer auch im Klima der Barmherzigkeit, dass wir einander unsere erbsündliche Belastung auch verzeihen.
Sagt Pater Elmar Busse, zu Gast heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. In unserer Reihe Ehe wir uns trennen sprechen wir über Eifersucht, die giftige Schwester der Treue. Wenn Sie Fragen haben, sind Sie eingeladen, gerne Ihre Fragen hier auch direkt an Pater Busse zu stellen. Das Hörertelefon ist für Sie freigeschaltet. Das ist die 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89-517-008-008. Pater Busse, Sie haben uns schon einiges mit auf den Weg gegeben zur Eifersucht, zu der Sucht, die Beziehungen zerstört, die übersteigerte Furcht, jemandes Liebe oder auch Vorteil zu verlieren, die Eifersucht, die den anderen so ganz für sich in Besitz nehmen möchte. Da haben Sie schon gesagt, das ist eben auch ein falsches Verständnis von Liebe. Den anderen zu lieben heißt ja auch nicht, ihn besitzen zu können. Oder den anderen damit auch chronisch zu überfordern. Ganz wichtig ist erstmal Ja zu sich selber zu sagen, den Selbstfindungsprozess abgeschlossen zu haben, beziehungsfähig zu sein. Ja, man sollte doch meinen, all die Dinge, die ein Gegenmittel der Eifersucht sind oder die aus der Eifersucht vielleicht herausführen können, nämlich der christliche Glaube, der genau diese bedingungslose Liebe persönlich jedem Menschen anbietet, ist der so schwer vermittelbar? Kommt der irgendwie in der Verkündigung oder in der erfahrbaren religiösen Welt irgendwie zu kurz? Wie ist das? Eine Frage, die ich auch gleich Ihnen nach der Musik stellen möchte. Dann geht's auch gerne weiter mit Ihren Fragen hier bei Radio Horeb. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit der Lebenshilfe, heute mit unserer Reihe Ehe wir uns trennen. Und da sprechen wir über die Eifersucht. Und wenn Sie Fragen haben, wenn Sie leiden unter eifersüchtigem Verhalten oder in Ihrer Partnerschaft darunter leiden, wenn Sie merken, mein Partner, der will mich nur noch kontrollieren und das geht wirklich an meine Grenzen, das erstickt auch jede Lebens- und Liebesfreude im Keim, dann rufen Sie uns gerne an. Pater Elmar Busse, er ist Schönstadtpater, Ehe- und Familienbegleiter und Eheberater und jahrzehntelang eben in dieser Begleitung auch tätig. Gebt Ihnen gerne Antwort auf Ihre Fragen. Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Und das hat jetzt auch Frau Müller bereits getan. Mit ihr bin ich verbunden. Ich grüße Sie aus Ravensburg.
Grüß Gott, Schön, dass ich dran komme. Ich bin nicht in einer Ehe, aber bei mir ist auch das Thema mit behindert und nicht. Also ich habe selber eine Behinderung und bin eigentlich das gar nicht so schwer dran, aber mein Bruder wurde mir vorgezogen und ich bin eigentlich die Ältere, ich fühle mich entthront und auf meinen Bruder ist die ganze Hoffnung gewesen, aber er durfte an mir quasi vorbeiziehen und wie wenn er der Ältere wäre und ich nur Arbeit mache. Und er ist dann wieder eifersüchtig auf mich, weil er im Internat war und meint, ich hätte es besser gehabt und so. Durch die Autorität und so fühle ich mich auch nicht bindungsfähig. Also ich wollte nie in der Ehe, weil es da so weitergegangen wäre.
Ja, Frau Müller, das ist, was Sie uns da schildern, ja, wirklich nicht einfach. Vielleicht gehen wir das an Pater Busse weiter auch mit der Frage, wie kann man jetzt da, ja, auch diese Vergangenheit, die da so schwer auf einem lastet, wie kann man die wieder auch heilen oder vielleicht auch erst nochmal die Verletzungen genauer erkennen? Was ist da jetzt der nächste Schritt?
Gut, wir sehen die Problematik ja auch gesamtgesellschaftlich. Es gibt inzwischen so viele verschiedene Opfergruppen in der Gesellschaft, die sich diskriminiert fühlen und die um Anerkennung buhlen, sage ich mal. Und dann wird verglichen, ja, wer ist eigentlich schlimmer dran? Und dahinter steckt im Grunde genommen eine Problematik, die möchte ich mal mit dem harten Wort Selbstmitleid beschreiben. So ein bisschen Selbstmitleid ist gut, weil das eben auch mit zur Selbstliebe gehört. Und Christus spricht davon, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also wer sich selbst nicht liebt, kann auch andere nicht lieben. Und das ist genau diese Diskrepanz. Eigentlich, meine Sehnsüchte sind ja nicht Außergewöhnliches. Also meine Sehnsüchte nach Anerkennung, nach Wertschätzung und so, das ist ja nicht etwas, was also wie die Sehnsucht nach einem Film im Lotto wären, also etwas Unerfüllbares. Und das ist eben wichtig, dass wir diese Begrenzung, die wir leben durch unser Schicksal, durch die Lebensumstände, dass wir das irgendwie auch bejahen und diese Spannung aushalten, ja, diese Sehnsucht ist berechtigt, aber eben mein Leben war nicht so. Also wenn ich daran denke, wie viele Mütter, die dann mit ihren Kindern nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Flucht waren und die Kinder hatten Hunger und das hat den Müttern fast praktisch das Herz umgedreht, aber sie hatten ja nichts. Und es gibt eben ein interessantes Bild, das heißt also nicht ein Bild, sondern die Situation in den Evangelien, wo Jesus beobachtet, wie Tempelbesucher Opfermünzen in den Opferstock werfen und dann ruft er seine Jünger bei, habt ihr gerade mitgekriegt, was da passiert ist? Da ist eine Witwe, die hat zwei kleine Kupfermünzen reingeworfen, wo Jesus sagt, die hat mehr reingeworfen als alle anderen, weil sie alles reingeworfen hat. Also Jesus macht hier deutlich, im Grunde genommen, ihm geht es darum, nach dem subjektiven Maßstab und nicht nach dem objektiven Maßstab. Also subjektiv kann ich mich durchaus da vom Schicksal, vom Leben, von meinen Eltern irgendwie zu kurz gekommen fühlen. Aber wenn ich dann sozusagen aus meinem Selbstmitleid nicht herausfinde, dann raube ich mir im Grunde genommen selber die möglichen Energien, die dann Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Also wichtig ist, dass ich erstmal die Wirklichkeit so, wie sie ist, annehme und bejahe. Und dazu braucht es auch eine ganze Portion Tapferkeit. Und manchmal, das erlebe ich ja auch jetzt bei den verschiedenen Selbsthilfegruppen, also es gibt ja so Selbsthilfegruppen für verwaiste Eltern, die ein Kind verloren haben, oder andere Selbsthilfegruppen. Das ist ganz wichtig, dass man aus dieser Trauer über das, was eigentlich einem zustehen würde, dass man da wieder rausfindet und dann guckt, was ist denn übrig geblieben und was mache ich jetzt aus dem, was mir noch zur Verfügung steht. Also das ist so eine Art Bekehrung, aber das hilft dann, dass man auch wieder zurückfindet ins Leben Und dann raubt einem das Selbstmitleid nicht mehr die Energie, die man eigentlich bräuchte, um das Leben unter den schwierigen Bedingungen der Behinderungen zu gestalten.
Und so ein Umdenken ist jetzt ein Prozess, der dann auch lange Zeit in Anspruch nimmt, wenn er erstmal ja so eingebahnt und so eingespurt ist, dass es ja erstmal schwierig ist. Das kann man ja nicht per Knopfdruck dann erreichen. Was könnte Frau Müller denn tun? Wie könnte sie das so ganz konkret angehen, dass sie da aus dem, wie Sie sagen, Selbstmitleid herauskommt und dass sie das nicht blockiert, sondern dass sie von diesen Blockaden frei wird?
Gut, also ich hatte jetzt gerade letzte Woche ein Gespräch mit einer Frau, die seit 80 Jahren im Rollstuhl sitzt, auch durchaus mit Schmerztabletten vorsichtig ist wegen des Magens, aber die dann doch immer wieder auch eben diese Behinderung, dieses Leid bejaht und Gott schenkt sozusagen, Jesus, ich fühle mich wie Simon von Cyrene, dem es objektiv dreckiger geht als den Gaffern am Rand. Aber der Simon von Cyrene hat eine größere Christusnähe, weil er hineingenommen worden ist in das Schicksal, in das Lebensschicksal Jesu. Und Ähnliches können wir auch beobachten bei Paulus, wie wichtig ihm die Mitaussage, ich bin mit Christus gekreuzigt, aber eben, ich glaube, auch mit ihm verherrlicht zu werden. Also wir kommen im Alltag oft um unser Kreuz nicht drumherum. Gibt es ja auch viele Lieder, gerade aus der Passionszeit, die das besingen. Und wenn man sozusagen das bejaht, und da habe ich wirklich den Eindruck, dass wir Christen da einfach eine Bewältigungsstrategie mehr haben als die Atheisten, weil wir eben unser Leiden, unsere Behinderung, unsere Grenzen, unser Schicksal mit dem Lebensschicksal Christi verbinden und sagen, das schenke ich dir, bitte lass es fruchtbar werden für die Erlösung der Menschen. Ich war 91 Mal in Bratislava beim Treffen von geistlichen Gemeinschaften. Da ist mir eine slowakische Gemeinschaft vorgestellt worden, die genau dann mit Behinderten arbeitet, die ihre Leiden dann ganz bewusst für die Gebetsanliegen des Papstes zur Verfügung stellen. Und was passiert dort? Dass man eine in sich sinnlose oder in sich defizitäre Situation mit Sinn auflädt, weil man sagt, ich habe Christus was anzubieten, ich habe Christus was zu schenken. Und das macht mein Leben fruchtbar. Und die dann mit diesen Behinderten arbeiten in dieser Gemeinschaft, die sagen, diese Sinnerfahrung, dass ich einer in sich sinnlosen oder schwierigen oder defizitären Situation einen Sinn verleihen kann, aus meiner inneren Freiheit heraus, wie sich das im Grunde genommen auf die ganze Psyche positiv auswirkt.
Da sagt Pater Elmar Busse, er ist Schönstadtpater und seit Jahrzehnten auch in der Ehe- und Familienbegleitung tätig, ist auch Eheberater, heute hier zu Gast in der Lebenshilfe. Ich bin Anjuta Engert mit ihm im Gespräch über Eifersucht in unserer Reihe Ehe wir uns trennen. Pater Busse, jetzt habe ich schon mehrmals auch diese Frage anklingen lassen, ob wir nicht als Christen da eigentlich noch Potenzial haben, mit solchen Minderwertigkeitsgefühlen besser da rauszukommen, die Sie ja auch so diagnostiziert haben, als oft der Grund, das, was hinter eifersüchtigem Verhalten steckt. Und jetzt haben Sie auch gerade gesagt, Christen haben da auch eine Bewältigungsstrategie mehr. Aber ist das immer so spürbar im Alltag unter Christen, dass sie dann besser eigentlich mit eifersüchtigem Verhalten umgehen können, besser davon befreit werden können?
Gut, muss einfach leider auch beobachten, dass es ganz viele Christen gibt, die zwar die Rituale mitfeiern, also die dann in die Messe gehen, aber eigentlich an diesen Punkt, wo sie eine ganz persönliche, eine ganz lebendige Christusbeziehung haben, dass sie an diesen Punkt gar nicht erst kommen. Also es gibt ja im Galaterbrief, Galater 2,20, diese Stelle, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich in dieser Welt noch lebe, lebe ich im Glauben an Jesus Christus, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Also wenn das einfach mal den einzelnen Christen existenziell aufgeht, also wenn das einfach mal aus einem Folklore-Christentum oder aus dem Gewohnheitschristentum wirklich diese persönliche Christusbegegnung entsteht und tatsächlich dieser Jesus hat mich persönlich im Blick und ist nicht nur einfach so eine anonyme Sonne, die eben ihre Wärmestrahlen auf die Erde schickt und ich muss nur aus dem Schatten ins Licht gehen, dann kriege ich ein bisschen was ab, sondern Jesus betont ja die ganz persönliche Zuwendung Gottes, dass es gleichsam seine Allgegenwart in den Dienst seiner Liebe gestellt hat und sozusagen jedem Einzelnen persönlich seine Zuwendung schenkt. Ja, also wenn wir daran denken, an die Haare, die gezählt sind und so kein Sperling fällt zu Boden, ohne dass der Vater weiß. Also diese ganz persönliche Zuwendung, wenn das sozusagen erlebnismäßig und nicht nur eben halt vom Verstand her aufgeht, das hat de facto fast den Charakter, ich möchte mal sagen, einer Bekehrung von schon Getauften, dann eröffnet sich einfach eine ganz neue Welt. Und dann können auch die Defizite, die auf der zwischenmenschlichen Ebene passiert sind, dann geheilt werden.
Das sagt Pater Busse. Ja, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Sie können uns gerne erreichen zum Thema Eifersucht, alles, was Ihnen da so auf dem Herzen liegt. Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Das hat auch eine Hörerin getan aus Bad Oeynhausen, die ich jetzt hier begrüßen darf in der Sendung. Hallo.
Ja, hallo, guten Tag. Ich bin Renate.
Guten Tag.
Ja, ich habe auch Erfahrung mit der Eifersucht, also als Schwiegermutter, das war die Schwiegertochter. Und ja, die hatte also ganz starke Eifersüchte gehabt, dass der Sohn auch immer so auf den Boden gucken sollte, besonders wenn irgendwelche Mädchen waren. Und zu mir, ich wusste erst gar nicht, was mir geschieht, bis ich das dann auch registriert habe. Also diese Eifersucht ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Sache. Und man ist ja hoffnungslos eigentlich ausgeliefert, wenn man das nicht erkennt. Eine gute Sache war, ich hatte dann so einen Tipp bekommen aus der Apotheke, da gab es Lachesis, das ist ein Präparat, ein Naturpräparat. Und das hat sie sogar genommen und das hat ihr auch geholfen, dass sie mich dann fragte später, ob ich ihr das nochmal besorgen könnte.
Dankeschön für diesen Beitrag. Vielleicht haben Sie da noch konkret jetzt auch eine Frage. Also wie man, Sie sagen ja, man ist hoffnungslos ausgeliefert, wenn man das selber nicht erkennt. Und ja, wenn man das, das ist wahrscheinlich erstmal bei demjenigen, der dieses eifersüchtige Verhalten hat, wichtig, dass er das selber erkennt und auch ändern will, oder, Pater Busse?
Gut, der erste Schritt, aber wie gesagt, das braucht manchmal ein paar Gespräche, um deutlich zu machen, nicht die anderen sind der Grund deiner Eifersucht, sondern du bist die Wurzel deiner Eifersucht. Das ist natürlich dann erstmal eine harte Erkenntnis und es gibt durchaus Menschen, die sträuben sich dagegen. Es gibt ja Leute, die brechen dann den Kontakt ab, weil man die dann mit sowas konfrontiert. Aber es gibt auch durchaus manche, die dann im Nachhinein nach dem vierten, fünften Gespräch eingestehen, oh ja, das war für mich eine ganz bittere Medizin, aber sie haben recht gehabt. Und deshalb dieses, was ja Jesus immer wieder betont, zieh nicht den Splitter aus dem Auge deines Bruders, sondern den Balken aus deinem eigenen Auge. Und erst wenn du den Balken aus deinem Auge rausgezogen hast, dann kannst du auch dich bemühen, den Splitter aus dem Auge des anderen rauszuziehen. Also Jesus sagt nicht, dass man generell nicht kritisieren dürfte. Aber er macht eines deutlich, wie viel ist tatsächlich an Kritik oft nur einfach Projektion, weil man bei sich selbst mit irgendwas nicht zurechtkommt und dann bei dem anderen dann umso aggressiver reagiert. Das heißt, man bekämpft den Fehler im anderen, dabei ist es ein eigener Fehler. Also ja. Selbsterkenntnis und Menschen zu helfen, dass sie diese psychologischen Mechanismen einfach durchschauen, erkennen. Und Jesus sagt ja nicht umsonst, die Wahrheit wird euch frei machen, da im Johannesevangelium. Und diese Wahrheit über sich selbst, das ist halt manchmal wirklich schwer anzunehmen. Aber die neue Freiheit, die dann entsteht, wenn man sich erkannt hat und dann im zweiten Schritt sich auch angenommen hat und bejaht, dann ist man sozusagen auch immun gegen Eifersucht.
Gut, vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören.
Ja, danke. Nachbart,
okay. Oeynhausen. Ja, Sie können gerne hier noch anrufen unter der 089-517-008-008. Ja, da kommt auch schon die nächste Hörerin rein, Frau Schlömer aus Köln darf ich jetzt hier begrüßen in der Sendung. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich hätte eine Frage zu, die auch schon vorkam, die Geschwister untereinander, der Erstgeborene. Wir haben das Problem, dass der Erstgeborene also sagt, er hat mehr Rechte und er muss bedacht werden und er kann seine jüngeren Geschwister auch durchaus mal belehren. Und es gibt natürlich große Probleme, weil die ja so jung nicht mehr sind und jeder möchte sein Leben leben. Was ist denn dran? Es ist ja auch biblisch. Der Erstgeborene hat ja immer eine bevorzugte Position. Also finde ich das, wenn ich die in der Bibel lese.
Ja klar, die Geschwisterreihenfolge lässt sich einfach nicht ändern. Und es ist ja auch so, gerade wenn mehrere Kinder sind, ich kann mich noch erinnern an ein Ehepaar, wo die Frau dann sagt, die hatten 7 Kinder, ab dem 4. wird es wieder leichter, weil praktisch dann die älteren Geschwister mit zur Kinderbetreuung der Jüngeren eingesetzt worden sind. Die Eltern waren entlastet und die personale Zuwendung haben die bekommen. Aber man muss natürlich aufpassen, die Geschwister sind nicht Eltern füreinander. Also dass man sozusagen diesen Herrschaftsanspruch, nenne ich es mal, dass man den auch ein Stückchen relativiert und sagt, du bist und bleibst ein Geschwisterkind unter Geschwisterkindern. Es gibt viele Untersuchungen über die Geschwisterreihenfolge. Es gibt Untersuchungen, dass gerade auch jetzt bei historischen Persönlichkeiten, dass die Revoluzzer oft dann die Zweitgeborenen waren, die dann irgendwie nicht den Bauernhof geerbt haben, die nicht das Schloss geerbt haben, die nicht die Krone geerbt haben. Das kann man durchaus nachweisen. Aber man muss einfach auch dem Erstgeborenen deutlich machen, du bist zwar der Erstgeborene und klar, du hast, weil du auch einfach älter bist, das fängt ja schon an mit den, wann geht wer zu Bett, dass die Älteren dann durchaus später erst schlafen gehen müssen als die Jüngeren. Und dann höre ich immer wieder auch, dass die Älteren sagen, ja, die Jüngeren, da waren meine Eltern viel nachsichtiger, die haben viel früher was gedurft, was ich nicht durfte, da waren meine Eltern strenger. Also solche Diskussionen gibt es immer wieder. Aber dass man einfach deutlich macht, du bist nicht Papa und Mama, du bist sozusagen, du bist der Bruder deiner Geschwister. Und deshalb kannst du sozusagen diese Ansprüche auch ein Stückchen relativieren oder musst die beschneiden, sonst geht das nicht gut.
Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob ich sehe das ein und so sehe ich das ja auch, aber ob das so im Alltag so eine große Hilfe ist, wenn ich dann so diese Sätze runterspreche, weiß ich nicht. Also bei uns ist es wirklich ein großes Problem, dass der Ältere ständig denkt, er weiß es besser, er hat mehr Lebenserfahrung, so viele Jahre liegen noch nicht mehr auseinander. Muss ich schauen, wie wir es hinkriegen. Was anderes können Sie mir auch nicht sagen.
Gut, aber da steckt scheinbar auch noch ein ganzes Stückchen Arroganz drin, eben diese Überheblichkeit. Und das ist natürlich dann ganz schwierig, so jemanden davon zu überzeugen, dass er auch nur Bruder von Geschwistern ist. Was man sicherlich, aber ich merke auch solche Leute, die sehr von sich überzeugt sind, die an denen prallt Kritik oft einfach ab, wie in einer Teflonschicht. Das ist mühsam, aber vielleicht kann man doch mal hinweisen, du guck mal, deine Geschwister sind inzwischen auch erwachsen. Jetzt gestatte denen doch mal, dass sie einen eigenen Willen, ein eigenes Urteilsvermögen haben, genau wie du. Du bist nicht der Alleinige, der das hat. Das geht aber nur konfliktiv. Das kriegen sie nicht auf eine homöopathische Streichelbasis weg. Also da müssen sie sich dem Konflikt stellen und es kann sein, dass der dann erstmal wieder eingeschnappt oder böse ist oder laut wird, je nachdem, was wozu er neigt, wo das deutlich wird, du gestattet deinen Geschwistern zu, die sind nicht mehr die Kleinen, sondern die sind inzwischen auch erwachsen, haben ein eigenes Urteilsvermögen. Lass dort mal dir die Argumente, die die bringen, dann auch zu Herzen gehen. Aber das wird nur konfliktiv gehen. Das kriegen Sie nicht auf die sanfte Art und Weise rüber.
Okay, danke Ihnen, ja?
Danke, Frau Schwimmer. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Und vielleicht auch da nochmal so nachgehakt. Es ist ja schon immer eine besondere Position, der Erstgeborene, der kennt ja erstmal gar keine Geschwister. Nicht umsonst heißt es, wenn ein Geschwisterkind kommt, dann wird er entthront, die anderen dann nicht mehr, weil die werden einfach in diese Situation mit schon mehreren Geschwistern oder mindestens einem Geschwister ja hineingeboren. Heißt, dass es aber auch Eifersucht, ja, vielleicht auch ein besonderes Problem der Erstgeborenen ist?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Also ich denke an eine Situation, wo ein Junge der Klassenkasper war. Also der hat dann immer auch die Aufmerksamkeit der Lehrer ertrotzt, indem er irgendeinen Blödsinn gemacht hat. Und das war eine Familie mit 6 Kindern. Und der Vater hat sich durchaus mit seinen Kindern beschäftigt. Und dann hat die Klassenlehrerin mal beim Elternsprechtag gemeint, ob denn der Vater nicht mit seinem Sohn mal zum Schulpsychologen gehen sollte. Und dann hat ein Mitbruder von mir gefragt und der hat ihm dann geraten, sie machen viel mit ihren Kindern, aber sie behandeln die immer im Rudel. Aber scheinbar sind die Bedürfnisse der Kinder unterschiedlich nach personaler Zuwendung und Nähe. Und dann nehmen sie doch mal nur etwas mit diesem Jungen, der scheinbar mehr Bedürfnis hat als die anderen. Und da hat der Vater tatsächlich immer mal wieder was nur mit diesem einen Jungen allein gemacht. Und nach einem Vierteljahr meinte dann die Klassenlehrerin zu dem Vater, bei welchem Schulpsychologen waren Sie denn? Der hat sich total verändert. Dieses Klassenkasper-Verhalten hat aufgehört. Und dann hat er gesagt, ich war nicht beim Schulpsychologen, sondern bei einem Seelsorger. Und der hat mir das und das geraten. Und tatsächlich, das hat gewirkt. Ja. Also der hat praktisch diese Zuwendung bekommen. Oder ich denke an einen Obstbauern, wo die Mutter dann mit ihrer 13-jährigen Tochter mal dann die Kisten mit den Äpfeln in die Hotels geliefert hat. Und dann, wenn die ganzen Kisten ausgeliefert waren, ist sie mit ihrer Tochter nochmal ins Café gegangen. Und dann hat die Kleine einen Kakao gekriegt, sie hat einen Kaffee getrunken. Und sie meinte immer so, jetzt gönnen wir zwei Frauen uns noch was Gutes. Also es hat der 13-Jährigen so gut getan, dieses, jetzt stehe ich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, jetzt bin nur ich wichtig. Ich merke auch gerade jetzt beim Schlafengehen, also wenn Eltern sich Zeit nehmen, bei jedem Kind im Bett zu sitzen, in die Augen zu schauen, zu fragen, wie geht's dir? Das ist so wichtig, dass man nicht so als Rudel behandelt wird, sondern diese Zuwendung zum Einzelnen, das kann ganz viel so an Sehnsüchten auch erfüllen.
Mhm. Ja, vielleicht nochmal abschließend auch die Frage, Pater Busse, an Sie. Ja, Christen, wenn die nun eine bessere Bewältigungsstrategie haben, so festgefahrene Minderwertigkeitsgefühle, die vielleicht schon so über 20 Jahre sich angebahnt haben oder einfach so fest und tief verwurzelt sitzen, wie lange dauert das, wenn man jetzt da sich in eine Begleitung begibt oder einen Seelsorger sucht? Das muss man doch erstmal suchen und finden, der vielleicht auch diese Schritte der Verletzungsarbeit, erstmal die Erkenntnis, bevor denn, ja, wie das vonstatten geht sozusagen.
Das ist ganz, ganz schwierig, da irgendwelche Prognosen abzugeben. Ich meine, das Wichtige ist auch, dass sie dann das selber, also ihren Teil dazu beitragen. Also es gibt das Zeugnis eines Lehrers in Milwaukee, der mal gesagt hat, kennt ihr nicht, hat mich vor der Psychiatrie bewahrt. Warum? Weil er mir geraten hat, ich soll mir immer wieder sagen, Gott ist gut oder Gott liebt mich, weil er Vater ist, nicht weil ich gut bin. Also Gott ist nicht der, der reagiert auf mein braves, auf mein erwartungsgemäßes Verhalten, sondern Gott kann gar nicht anders als gut zu mir sein. Und das ist erstmal primäres Geschenk. Und das hat sozusagen dieses Lebensgefühl dieses Mannes im Lauf der Jahre, muss man schon sagen, im Lauf der Jahre dann tatsächlich geändert. Also bei Martin Luther wissen wir auch, dass sein Novizenmeister ihm immer wieder geraten hat, vertrau dich doch dem barmherzigen Jesus an, aber der hat sozusagen diese Erlebnisse mit seinem strengen Vater hat er eigentlich nie überwinden können und eigentlich erst dann in Wittenberg konnte er tatsächlich endlich daran glauben, dass Gott ein barmherziger Gott ist, das sogenannte Turmerlebnis, dass es ihn, also ihm, nachdem er also hunderte Male Anlauf genommen hatte, auf einmal dann geschenkt worden und dann hat es das Lebensgefühl total verändert. Ich möchte mal das so vergleichen, das ist wie früher im Sportunterricht in der Schule, da gab es Kinder, die sind beim Boxspringen angelaufen und sind dann auf dem Sprungbrett stehen geblieben und haben die Hände davon gestreckt. Und wenn dann der Lehrer motiviert hat und dann ein bisschen geholfen hat, so ähnlich gibt es auch bei dieser Situation, dass man hunderte Male Anlauf nimmt und es nicht schafft und dann auf einmal dann beim 101. Mal klappt das dann doch, dass das eigentlich so die negativen Erfahrungen aus der Kindheit überschreibt und man wirklich daran glauben kann, dass Gott die Liebe ist.
Ist das vielleicht auch sowieso so schwer, weil wir auch als Christen uns verstehen, dass wir sowieso diesen Stachel, diesen tiefen Stachel durch die sogenannte Erbschuld in uns haben, dieses tiefe Misstrauen in Gott, dass er mir nicht das gibt, wonach ich mich so im Innersten sehne?
Gut, ich habe auch den Eindruck, das war auch früher noch viel stärker, dass, sagen wir jetzt, weniger Religion verkündet worden ist und mehr Moral verkündet worden ist. Und das hatte dann zur Folge, dass sozusagen aus Gott der Reagierende wurde. Also Gott reagiert auf mein Bravsein oder eben auf mein Ungehorsamsein, auf mein Bösesein. Und eigentlich das, was Christus ja verkündet, also seine Verkündigung des barmherzigen Vaters, also seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater ist, der es regnen lässt über Gut und Böse, der seine Sonne aufgehen lässt über Gerechte und Ungerechte. Also wo eigentlich Jesus deutlich macht, Gott kann gar nicht anders als gut zu uns sein, weil er selber der Gute ist. Und wenn man das begreift, dass Gott der Primäre ist, also er reagiert nicht auf mein erwartungsgemäßes Verhalten, sondern ist einfach gut und fragt nicht, habe ich das jetzt verdient oder nicht, sondern er schenkt mir das einfach, das schafft nochmal ein ganz neues Geborgenheitsgefühl und dann wird sozusagen auch der Mehrwert des christlichen Glaubens spürbar und erlebbar und das sind dann tatsächlich Menschen, die in Freude Ja sagen können zu sich selber.
Und die damit dann auch einen Ausweg aus eifersüchtigem Verhalten finden können. Eifersucht, die Wurzel oft, sagen sie, sind eben auch Minderwertigkeitsgefühle, die man ja vielleicht im Laufe der Kindheit so richtig gezüchtet wurden. Aber es gibt, wie gesagt, auch Begleitung, es gibt Auswege, es gibt auch ein Umdenken. All das bietet vor allem auch der christliche Glaube, auch in einer seelsorglichen Beratung, Begleitung, auch natürlich in der Beichte. Jetzt kommt hier noch ein Hörer rein, den ich erst noch mit hineinnehmen möchte und dann noch die Frage an Sie stellen möchte, welche Rolle denn auch eifersüchtiges Verhalten oder überhaupt ein eifersüchtiger Gott in der Bibel spielt. Vorab aber Herr Nagel, der uns hier aus der Nähe von Heidelberg erreicht hat. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
Guten Morgen, grüß Gott. Ich wollte mal ganz kurz eine Frage als Beitrag dazu geben an den, ich habe seinen Namen vergessen. Herr Russam, haben Sie schon mal die Erfahrung gemacht, so in Selbsthilfegruppen oder in seelsorgerlichen Gesprächen, wenn jemand seine Gefühle, also eigentlich gilt es für alle Gefühle, aber jetzt in dem Fall Eifersucht, wenn jemand das Gefühl Eifersucht einfach mal im Glauben zulässt, dagegen es, also sie sich verwehrt oder durch seine Geschichte, warum, wieso, weshalb oder wer schuld ist, sondern dass man das einfach mal zulässt und sich von diesem Gefühl überwältigen lässt, selbst wenn es ganz schlimm wird und es durchhält und dann die Erfahrung macht, dass es sich auflöst und dass dann Jesus und der Heilige Geist dahinter sichtbar wird. Das kann ein Prozess sein, der kann sehr schnell gehen, der kann aber auch ewig lang dauern. Aber wenn man dann diese Erfahrung macht, dann erkennt man, also dann verliert sich diese dämonische Bindung dieses Gefühls, die löst sich auf und man macht die Erfahrung, dass diese Gefühle eigentlich keine wirkliche Realität sind. Wir geben ihnen nur die Realität dadurch, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf sie lenken und sie abwehren und nicht haben wollen. Und ja, das ist also meine Meinung.
Gut, das ist so ähnlich. Ich möchte einen Vergleich gebrauchen. Das haben wir im Rettungsschwimmen gelernt. Also wenn man von einem Strudel runtergezogen wird, soll man nicht dagegen versuchen anzugehen, sondern sich runterziehen lassen und dann seitlich rausstoßen. Also ganz runter und dann seitlich rausstoßen. Ich habe die Situation jetzt nie erlebt, weil ich jetzt selten mal in einem Fluss mit Strudeln, ich war ja meist doch im Schwimmbad oder im See, aber zumindest mal von der Theorie her ist mir das einleuchtend. Tatsächlich, wenn sozusagen das Gefühl zugelassen wird und nicht zu früh dann rationalisiert wird. Das ist ja oft eine Strategie der Männer, weil sie Angst haben vor starken Gefühlen. Aber tatsächlich, wenn das mal zugelassen wird in der Selbsthilfegruppe, wenn dann derjenige auch erstmal in den Arm genommen wird und getröstet wird, dann empfindet das er jetzt zurzeit als ganz schmerzlich und ganz schlimm. Und dass sozusagen die Analyse, die Rationalisierung dann eigentlich erst in einem zweiten Durchgang läuft, dann kann das durchaus eine unwahrscheinlich heilende Wirkung sein, dass man mal in so einer Gruppe das Gefühl mal ganz stark kommen lässt. Ja, ja.
Ja, vielen Dank, Herr Nagel, für Ihren Beitrag. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, und dann vielleicht abschließend noch Pater Busse. Wenn Sie das nochmal so zusammenfassen mögen, was sind Gründe für eifersüchtiges Verhalten? Wie komme ich da gut wieder raus, dass wir noch was mitnehmen aus der Sendung?
Gut, also noch kurz, es gibt tatsächlich im Alten Testament der Begriff eifersüchtiger Gott. Da muss man auch sagen, eigentlich das war lange Zeit auch für die Juden nicht klar, gibt es einen Gott oder gibt es mehrere Götter? Das ist dann eigentlich erst während des babylonischen Exils entstanden, dass eigentlich alle Phänomene, alles was uns umgibt, eigentlich nur Geschöpfe sind und es gibt tatsächlich nur einen Gott. Und vorher hieß es dann eben, ja, die anderen Völker haben ihre Götter, aber wir dürfen nur uns an den Gott halten, der uns aus Ägypten befreit hat. Jetzt spricht man, also es gibt die Fachbegriffe, Monotheismus ist der Glaube an einen Gott und dann gibt es den Begriff Henotheismus, also wir glauben nur an den einen Gott, ob es jetzt andere Götter gibt oder nicht, spielt keine Rolle, aber wir dürfen uns nur an den einen Gott wenden. Und ein Gott, der ganz anders, der ganz fremd ist, zu dem kann man keine Beziehung aufbauen. Also wollten die Juden gleichsam zu ihrem Gott Beziehung aufbauen und wollten sich fragen, wie müssen wir uns ihm gegenüber verhalten, dann ist sozusagen dieser Begriff eifersüchtiger Gott eine Hilfe, die knüpft an menschlichen Erfahrungen an. Aha, Gott will, dass wir nur ihn als unseren Gott akzeptieren und sonst nichts anderes. Also nicht die Fruchtbarkeitsgötter, die sie dann im fruchtbaren Land Kanaan gefunden haben, die Baumgottheiten und die Quellgottheiten, sondern wir haben diesen einen sehr transzendenten Gott. Nochmal zur Sendung. Also ich glaube tatsächlich, in vielen Fällen ist Eifersucht nicht das Problem des anderen, sondern Eifersucht ist das Problem des Eifersüchtigen selber. Und sollte mal schauen, wie ist das mit meinem Minderwertigkeitsgefühl, wie ist das auch mit eventuell Verlusterfahrungen, die dann sozusagen die Angst wecken, es könnte mich wieder jemand verlassen, dass man dann anfängt zu klammern oder dass man sozusagen diese Ausschließlichkeit, du und nur du, dass man das gleichsam einfordert und nicht begreift, die exklusive Beziehung in einer Ehe schließt ja nicht aus, dass man Freundschaften zu anderen Menschen hat. Also das wäre mir wichtig, dass man diese sozusagen symbiotische Verschmelzung mit dem Partner, dass man das nicht als Ideal ansieht, sondern jeder hat den Raum für das Ich-Sagen. Wir haben ein gemeinsames Wir und dieses gemeinsame Wir hat durchaus gewisse exklusive Züge, eben gerade was den Bereich Sexualität betrifft. Aber dass wir durchaus auch tatsächlich Freundschaften pflegen und ein großes Beziehungsnetz haben. Dann die Arbeit am Selbstwertgefühl, wie die Eva Maria Zorst sagt, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Dass man also, wenn man da Neigung zum Minderwertigkeitsgefühl hat, dass man dem ganz bewusst gegensteuert, dass man sich als Lieblingsbeschäftigung Gottes begreift, ganz im Sinn von Galater 2,20, dann, glaube ich, ist man ganz gut immunisiert gegen Eifersucht.
Ja, vielen Dank, Pater Elmar Busse, Schönstadtpater, Ehe- und Familienbegleiter und Eheberater, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute hier in der Lebenshilfe zur Verfügung standen und auch weiter noch im Kompetenzteam zur Verfügung stehen. Das sage ich gleich an. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören, Pater Busse.
Auf Wiederhören.
Ich sage Ihnen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe. Ich danke immer auch für Ihre Spenden und für Ihre Unterstützung im Gebet. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.